D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Und plötzlich Kinder. Was passiert, wenn man Papa oder Mama wird, gewollt oder auch ungeplant? Sind Kinder gut für die Beziehung, so eine Art Kit? Oder vielleicht sogar der Anfang vom Ende? Was macht das mit einem Paar? Wie hält man die Liebe und das Sexleben am Laufen? Wie findet man noch Zeit füreinander? Das Thema in dieser Stunde Liebe. Ich bin Till Opitz. Hallo.
D-Radio Wissen.
Und plötzlich Kinder. Das ist heute das Thema in eine Stunde Liebe. Und genau das ist auch Esther und Thorsten passiert. Eigentlich hatte das Paar gar keine Pläne für Nachwuchs. Beide hatten Urlaub, geplant und gebucht, war Sonne und Meer in Asien.
Plötzlich ungeplant und eigentlich auch ungewollt. Wir waren in Vietnam und es hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Es ist dann einfach irgendwie passiert. Und als ich zurückflog, hatte ich einen blinden Passagier an Bord. Das hat uns dann ein paar Wochen später hier ziemlich überrascht. Das war ein riesiger Schock, weil es ja eben nicht geplant und auch eigentlich nicht gewollt war. Ich habe als erstes mal 2 Zigaretten hintereinander geraucht. Das war eigentlich erstmal die Überlegung, ob wir es überhaupt durchziehen, weil ich das ja eigentlich nicht wollte. Und es war aber schon relativ weit, als wir dann beim Arzt waren. Das war schon irgendwie 10., 11. Woche. Und da sieht man dann schon ziemlich viel. Und das hat dann den Ausschlag gegeben, das doch zu machen.
Ein Schock für Esther. Sie musste sich erst langsam an den Gedanken gewöhnen. Kind, Mama sein, ein ganz anderes Leben. Papa Thorsten war da ein bisschen entspannter.
Ach, ehrlich gesagt, ich fand das von Anfang an die Vorstellung schön. Klar gab es bei uns Bedenken, wie wir unsere Jobs beide weiterführen können und wie das alles funktionieren kann, so mit Kind. Aber ach, ich habe da schon irgendwie ein positives Gefühl gehabt. Und Esther ist halt so von Natur aus eher die Pessimistin und ich eher der Optimist und irgendwie haben wir uns da dann so durchgehangelt.
Beide haben sich dann sogar für ein zweites Kind entschieden. Dabei machen ein oder zwei Kinder einen Riesenunterschied, findet Esther heute.
Also ich habe unseren ersten Sohn gar nicht so als Veränderung wahrgenommen. Also ich fand eigentlich, dass wir relativ schnell wieder auch als Paar einen Alltag hatten. Also so vielleicht nach 2, 3 Monaten war das wieder einigermaßen so wie vorher. Also wir hatten auch das Glück, dass der relativ schnell durchgeschlafen hat und eigentlich ein sehr pflegeleichtes Baby war. Und insofern habe ich das nicht so als dramatisch empfunden. Beim zweiten war es anders. Weil wir zu dritt relativ schnell eben wieder einen Rhythmus hatten, als Paar und auch als Familie und zu viert. Das war schwer. Also 2 Kinder sind nicht doppelt so viel Arbeit, sondern 3-mal so viel Arbeit. Und es ist eigentlich nie ein Moment, wo man mal durchschnaufen kann oder den man mal für sich hat. Und ich fand es auch schwierig, einen 4. Rhythmus, der ja noch keiner ist, zu integrieren in das Bestehende, was ja eben einfach schon so bewährt war.
Die Wahrnehmung ist bei Papa Thorsten etwas anders. Er hat gemerkt, wie sich die Partnerschaft verändert, wie sich seine Rolle als Mann deutlich geändert hat.
Also für mich war eigentlich die Veränderung schon beim ersten Kind sehr, sehr groß. Weil da halt auf einmal jemand war, der dazugekommen ist und der für Esther halt das Wichtigste war. Das war auch, sie hat ja gesagt, dass sie das während der Schwangerschaft, dass sie sich gar nicht so richtig drauf gefreut hat, aber das kam dann halt mit der Geburt. Also mit einem Schlag war das halt da, diese Mutterliebe, dieses große Empfinden für dieses Baby. Und dadurch ist man natürlich als Mann jetzt dann erstmal, ich will nicht sagen abgemeldet, aber da ist halt jemand, der noch viel wichtiger ist. Und das muss man erstmal verarbeiten. Also mit einem Kind hat man auf jeden Fall noch mehr Paarleben als mit 2 Kindern. Mit 2 Kindern ist es quasi erloschen. Man muss halt wirklich sich dazu zwingen oder muss es aktiv angehen, dass man noch als Paar irgendwie gemeinsam Zeit verbringt, weil sonst geht es halt unter.
Thorsten und Esther über die Gefühlsachterbahn, die Kinder für eine Beziehung bedeuten können. Man muss sich unbedingt Zeit als Paar nehmen, sonst ist man plötzlich nur noch in der Elternrolle. Und das kann langfristig tödlich sein für eine Beziehung. Danke für diese offenen Worte. machen Kinder glücklich. Viele frischgebackenen Mamas und Papas sagen, klar, Kinder sind das Schönste, was es im Leben gibt. Inga Hinnenkamp hat sich Studien dazu angeschaut, was die Forschung denn rausgefunden hat. Was sagt sie denn, die Wissenschaft?
Kinder machen ein bisschen glücklich, zumindest kurzfristig. In einer Studie mit 4.500 Deutschen stieg die Lebenszufriedenheit mit Kindern um einen halben Punkt auf einer Skala von 0 bis 10. Interessant war, dass vor allem das erste und zweite Kind glücklich machen. Mit jedem weiteren Kind nimmt das Glück ab. Forscher vermuten eine Art Gewöhnungseffekt. Das Besondere geht flöten und naturgemäß bleibt mit jedem Kind auch weniger Zeit für die Partnerschaft. Eine britische Studie besagt aber auch, dass 2/3 aller Paare sich Sorgen um ihre Beziehung machen. Sorgen, die es ohne Kinder nicht gegeben hat.
Macht es eigentlich einen Unterschied, in welchem Alter man Papa oder Mama wird?
Das scheint tatsächlich ein wichtiger Faktor zu sein. Junge Mamas und Papas unter 23 erleben die Elternschaft im Schnitt eher negativ. Leute, die zwischen 23 und 34 Eltern werden, erleben das eher als positiv. Ihr Lebensglück steigt im Schnitt tendenziell an. Besonders groß und anhaltend ist das Glück bei Eltern, die das Kind erst mit 35 oder älter bekommen haben.
Sind Eltern denn per se glücklicher als Paare ohne Kinder? Kann man das zumindest sagen?
Auch nicht unbedingt. Da gibt es keinen klaren Unterschied. Eine Studie sagt, dass Eltern zumindest in den ersten 4 Jahren nach der Geburt des Nachwuchses glücklicher sind als Menschen ohne Kinder. Ab dem 4. Lebensjahr der Kinder ist dieser Effekt aber vorbei. Auch eine andere groß angelegte Lebensverlaufstudie konnte keine direkte Verbindung zwischen Kindern und der Zufriedenheit mit der Ehe feststellen.
Welche Faktoren sind denn dann entscheidend, ob man happy ist oder nicht?
Auch das ist natürlich individuell sehr unterschiedlich. Das Marktforschungsinstitut Psychonomics hat danach gefragt. Ausreichend Geld und eben eine funktionierende Partnerschaft mit guter Kommunikation scheinen wichtige Faktoren zu sein, damit Mann und Frau wirklich glücklich sind.
Also, wir können festhalten, Kinder sorgen jetzt nicht per se für Glück oder Unglück in der Beziehung.
Genau. Skurrilerweise glauben viele Menschen aber genau das. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat Deutsche zwischen 20 und 39 befragt. Fast 2/3 der Befragten sagt, dass Kinder eine Partnerschaft stabiler machen. Das widerspricht aber eben dem, was die Forschung weiß und was Familientherapeuten berichten. Demnach ist es extrem wichtig, auch als frischgebackener Papa oder Mama die Partnerschaft weiter zu pflegen. Experten wie der australische Familienpsychologe und Bestsellerautor Steve Biddulph waren explizit davor, sich darauf zu verlassen, dass Kinder automatisch Glück bedeuten. Die Liebe zwischen den Eltern müsse immer wieder neu erarbeitet werden, durch gemeinsame Unternehmungen zum Beispiel oder echtem Interesse aneinander.
Zeit für unser Liebestagebuch, da wo Menschen von ihrem Liebes- und Sexleben berichten. Emily, die kommt aus München und die steht durchaus auf das 50 Shades of Grey Sortiment, also SM, Lederpeitschen und sowas. Das hat sie auch schon mit ihrem Ex-Freund ausprobiert. Was die Singlefrau in der Großstadt erlebt, das erzählt sie jetzt im D-Radio-Wissen Liebestagebuch. Das echte Leben, keine Fiktion.
Also ich habe den Kevin kennengelernt, online, wie immer. Ich mag es ja, meine Männer online kennenlernen. Ich habe mir natürlich erst die Fotos angeschaut, wie immer. Großen, gut gebauten Körper, blaue Augen, blonde Haare, einfach echt super. Dann so ein bisschen seinen Text durchgelesen. Und ich nehme mal an, der war auch gerade online, hat gesehen, dass ich ihn angeschaut habe und hat mich auch gleich angeklickt. Und ich glaube, 5 Minuten später haben wir auch schon gequatscht. Ja, netter Typ. Haben natürlich erstmal gequatscht, wie er ist, was er macht, was ich mache und überhaupt. Aber du, keine 5 Minuten später waren wir auch schon beim Thema Sex. Und um ehrlich zu sein, ist es ja schon ein bisschen schnell und auch nicht etwas, was ich erwartet hätte. Aber was der so gesagt hat, muss ganz ehrlich sagen, war schon ganz schön hot. Also der hat wirklich echt ziemlich schnell angefangen, so Details zu beschreiben. Im Bereich Leder und Latex mit Peitschen und Halsbändern. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist er auch ein Romantiker und hat viel davon geredet, wie er es doch mag, einer Frau eine lange Massage zu geben. Und Sex in der Badewanne mit Kerzenlicht. Was der Kevin da so geschrieben hat, muss ich sagen, hat mich echt den ganzen Tag begleitet. Ich habe da eine ganz gute Fantasie, muss ich sagen, und kann mich da auch ganz gut reindenken. Es hat mich einfach alles so horny gemacht. Die musste ich mir am Abend dann gleich selber erstmal machen. Schon verrückt, was dieser Typ da, den ich überhaupt nicht kenne, bei mir so ausgelöst hat.
Kino, Reisen, spontan mal Sex haben. Ohne Kinder ist das Beziehungsleben ziemlich easy. Was ändert sich aber durch Kinder, durch Nachwuchs? Das habe ich den Kölner Psychotherapeuten und Diplompsychologen Peter Groß gefragt.
Viel mehr, als die Leute denken, vor allem beim ersten Kind. Man kann sich das nicht vorstellen, wie viel Energie ein Kind zieht. Das heißt, jetzt ist man plötzlich zu dritt. Und das heißt auch, die Aufmerksamkeit, die Zuwendung muss geteilt werden. Vorher war man nur ja füreinander da. Und daran müssen sich alle gewöhnen. Außerdem gibt es neue Rollenverteilungen. Die Frau ist jetzt nicht nur mehr Liebhaberin, sondern sie ist Mutter. Und das ist sie dann in erster Linie, und zwar für eine ganze Zeit. Und daran muss sich der Partner erst mal gewöhnen und seine Rolle als Vater auch finden. Also es sind wirklich erhebliche Veränderungen.
Das heißt, da ist nicht nur auf einmal ein Kind, sondern da entstehen auch ganz neue Aufgaben, Rollen innerhalb der Partnerschaft.
Die Mutter ist erst mal total davon absorbiert, vor allem wenn es ein erstes Kind ist, dann ist es am stärksten. Vom Stillen, vom Versorgen. Sie muss ja auch erst lernen, für dieses Kind sozusagen zu akzeptieren selber. Da sorgt allerdings die Biologie dafür, da gibt es Bindungshormone, die ausgeschüttet werden. Und die sind natürlich bei der Mutter erstmal da, sorgen für Bindung, beim Vater nicht. Für den Vater ist das ein Fremdling. Und da muss er sich auch erst dran gewöhnen. Vor allem, der eine harte Konkurrenz ist zu der Zuwendung der Mutter, die er bisher ausschließlich hatte von seiner Partnerin.
Wenn man unausgeschlafen ist, die Babyspucke am T-Shirt hat, ist es ja auch vielleicht nicht so richtig attraktiv, die Partnerin der Partner, oder?
Das ist korrekt. Natürlich, die verändern sich dadurch. Man hat ja auch gedacht, so in der Schwangerschaft ist es dann oft nicht so einfach mehr mit der Sexualität. Ich meine, die Frauen haben da auch nicht mehr so die große Lust. Und dann freut sich der Partner oft auch darauf, jetzt geht's wieder richtig los, geht aber nicht, weil eben das Bindungshormon zunächst auch mal dafür sorgt, dass diese sexuelle Lust ein bisschen unterdrückt wird. Es ist auch gar nicht so die richtige Zeit. Dann schläft das Kind oft im Bett, wenn es unruhig ist, dann geht's irgendwie auch nicht. Also das muss man alles erst aushalten oder muss eine Partnerschaft erst aushalten.
Wie kann man es denn dann schaffen, wenn das Kind da ist, wenn man sich langsam an diese Rollen gewöhnt hat, dass man eben auch noch Paar bleibt?
Diese anfängliche Verliebtheit, ne, wenn das Kind also kurz nachdem man zusammengekommen ist, kommt, zur Welt kommt, das kann man vergessen, die kommt so in dieser Form nicht wieder zurück.
Diese Verliebtheit, wie man, als man sich kennengelernt hat vor dem Kind, die wird nicht wiederkommen.
Ja, genau, die wird nicht wiederkommen. Und das heißt, es gibt was Neues. Jetzt haben wir erstmal zwei Rollen. Wir sind Eltern, aber wir sind auch ein Liebespaar. So, und diese Liebespaarrolle, die ist durch das Kind erstmal ziemlich beeinträchtigt, weil das Kind ja sagt, ihr seid für mich da. Und das ist ein Bündel von Egoismus. Das will alles für sich haben. Um sich davor ab und zu mal zu befreien, sind dann zum Beispiel die Großeltern gut, die das Kind mal einen Tag nehmen oder vielleicht auch mal über Nacht, sodass man einfach mal wieder eine sturmfreie Bude hat, dass man mal wieder so handeln kann, als hätte man kein Kind für einen Tag. Vielleicht auch mal sogar einen Urlaub ohne Kind machen kann. Wenn man das Glück hat, dass man Bezugspersonen hat, die da das Kind auch mal übernehmen können.
Wann ist denn so der Punkt, wahrscheinlich ist das auch individuell vermutlich mal unterschiedlich, aber wann sollte sozusagen erstmal das Kind im Fokus stehen, wie viele Monate und wann muss man sich wieder um die Paarbeziehung kümmern?
Also das Kind sollte, und das wird auch automatisch so sein, mindestens im ersten Lebensjahr, auch teilweise noch im zweiten, sollte das im Fokus stehen, weil das die wichtigste Entwicklungsperiode für ein Kind ist. Also je früher sozusagen da Einbrüche kommen, desto schwerer hat es ein Kind später dann als Erwachsener, weil diese Bindungen, diese Geborgenheitsgefühle, die prägen das ganze spätere Leben. Und wenn die nicht da sind, dann hat man später Schwierigkeiten, sind dann unsere Klienten in der Psychotherapie.
In meinem Umfeld sind jetzt gerade ganz viele Menschen Eltern geworden und die sagen dann, zumindest so im Vertrautenkreis, dass es gar nicht mehr um ihre eigenen Bedürfnisse geht, dass sie in der Partnerschaft auch gar nicht mehr über Wünsche, Bedürfnisse reden, die nicht mit dem Kind zu tun haben. Gibt es da einen Trick, dass man eben, trotz wie man mit seinem Partner, mit seiner Partnerin darüber reden kann?
Der Trick besteht einfach darin, den Mut aufzubringen, auch den Konflikt möglicherweise zu riskieren, der daraus entstehen kann. Ich habe das Gefühl, ich komme hier zu kurz. Das muss man wirklich äußern. Das heißt, man muss den Mut aufbringen, die Dinge anzusprechen. Das ist aber nichts Besonderes. Das gilt in jeder Beziehung so. Ne? Alles, was unter den Teppich gekehrt wird, sammelt sich darunter an und explodiert irgendwann.
Wenn dann aber die Antwort kommt, ja, das ist jetzt aber schlecht, guck mal, das Kind ist gerade erst 4 Monate.
Dann muss man darüber sprechen, ne? Wie gibt es vielleicht doch irgendwo eine Lücke oder gibt es immer mal eine Möglichkeit, einen kindfreien Tag zu haben? Und gibt es vielleicht auch andere Bezugspersonen oder Freunde, die das Kind zum Beispiel einfach zur Entlastung mal nehmen können?
Würden Sie sogar empfehlen, dass man sich ganz bewusst zu einem Wellness-Wochenende, vielleicht aber auch zu einem gemütlichen Abend beim Rotwein oder vielleicht sogar auch zu Sex verabredet?
Ja, das würde ich durchaus empfehlen, weil das muss man dann auch. Weil wenn man das nicht macht, schleicht sich das oft ein, dass das Kind sozusagen 90-100% der gesamten Energie absorbiert. Das gehört zur Elternschaft dazu, dass man dann mit der Zeit lernt, auch selber für Grenzen zu setzen, wo das einem selber zu viel wird.
Peter Groß sagt zum Sex verabreden, das kann durchaus Sinn machen, weil die Zeit für Gemeinsames sonst verloren geht. Stefan ist seit kurzem Papa von 2 Kindern und er sagt ganz ehrlich, er hatte schon etwas Schiss davor, was das Ganze wohl mit der Beziehung macht.
Am Anfang habe ich da viel mehr Respekt vor gehabt, weil ich es mir eben nicht vorstellen konnte. Und die Kinder reißen ja nicht nur eine Lücke, die sind dann auch wirklich wichtig. Also tue ich das gerne oder tue ich das nicht gerne? Doch, ich tue das gerne. Also ist mein Leben jetzt auch anders, aber auch wieder in Ordnung.
Stefan ist glücklicher Papa, auch wenn die Zeit für die Partnerin oft zu kurz kommt. Er hat da ein ziemlich konkretes Beispiel.
Sagen wir mal 19:45 Uhr, die Kinder sind bettfertig oder man hört auch nichts mehr. So, jetzt hätten wir eigentlich Zeit, aber jetzt ist auch schon ein Großteil des Akkus leer. Das heißt also jetzt Dienst nach Vorschrift machen, auf die Couch pflanzen oder aber sich noch so einfach auch mal aufraffen, den anderen angucken, wahrnehmen. Also da braucht man halt, oder wir brauchen da so ein Stück, brauchten da so ein Stück Bewusstsein für, um uns dann zu sagen, ja, das ist uns aber wichtig. Also dann nicht vielleicht jetzt an jedem Abend da so ein Riesenpartnerschaftsprogramm, aber dreimal die Woche bitte, ne? Freitagsabends kochen wir zusammen. Vor 2 Wochen waren wir auf der Berlinale. Da waren die Kinder 4 Tage bei Oma und Opa. Und das haben wir wirklich von langer Hand geplant, organisiert, die beiden darauf vorbereitet und das durchgezogen. So, und das hat gut getan. Das war für die Partnerschaft.
Stefan plant mit seiner Partnerin bewusst Auszeiten von den Kindern ein. Und er sagt, man muss das von langer Hand planen, sonst schieben sich immer wieder irgendwelche Alltagsdinge dazwischen. Was man tun kann für die Liebe, wenn man Kinder hat, da haben wir verschiedene Artikel und Ratgeber mit zum Teil echt dämlichen Namen gelesen. Und Inga Hinnenkamp und ich haben euch eine vollkommen subjektive Top-3-Liste der Tipps zusammengestellt.
Top 3. Sich nicht gehen lassen. Auf Körperpflege achten. Als Papa rasieren. Als Mama eigene Haare waschen. Die 5 Minuten für die Körperhygiene sind machbar und erhalten Sexiness und gegenseitigen Respekt.
Top 2. Zeit für gemeinsame Auszeiten oder auch Sex nehmen. Ein Wellness-Wochenende planen und auch unperfekter Sex ist besser als wochenlang überhaupt kein Sex. Schöne Dinge als Paar machen. Keine Ausreden finden. Lieber einmal mehr Großeltern oder den Babysitter anfragen.
Und Top 1. Komplimente aussprechen. Dem Partner bzw. der Partnerin sagen, was man an ihr oder ihm attraktiv findet. Unbedingt nur Punkte nennen, die nichts mit dem Elternsein zu tun haben.
Kinder verändern die Beziehung, so viel ist klar. Aber wie kriege ich raus, ob ich die richtige Frau oder den richtigen Kerl für die Gründung einer Familie habe? Ob wir uns wirklich beide Kinder wünschen? Das habe ich den Diplompsychologen Peter Groß aus Köln gefragt.
Am besten dadurch, dass du den Partner befragt, hast du irgendwelche Zweifel. Also bevor das Kind überhaupt geboren ist, am besten bevor es überhaupt gezeugt wird, dass man über diese Frage mal spricht. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Könntest du dir auch vorstellen, eine Beziehung ohne Kind zu führen, dass wir überhaupt kein Kind haben? Wie würde es dann aussehen? Und wie viele Kinder sollen das denn überhaupt sozusagen mal sein, deiner Vorstellung nach? Können wir das finanziell stemmen? Was bedeutet das für uns? Also darüber sollte man am besten vor der Zeugung schon mal sprechen. Aber wenn das Kind schon unterwegs ist, ist es sicherlich ein gutes Thema, auch mal über die Zweifel sprechen, die man hat, durchaus nicht nur als Vater, sondern auch als Mutter. Wirst du für mich da sein? Wird das alles an mir hängen bleiben? Werde ich eine der alleinerziehenden Mütter werden? Solche Ängste, die man hat, die sollte man durchaus mal thematisieren.
Nehmen wir jetzt mal an, meine Freundin sagt mir dann so, ich will auf jeden Fall 2-3 Kinder, das ist ganz wichtig. Mir ist das aber nicht so wichtig. das hat ja schon auch Konfliktpotenzial. Vielleicht möchte man das doch gar nicht ansprechen.
Ja, ja, das ist eben das Problem in allen Beziehungen ist eben die Angst vor Konflikten. Das heißt, da bleiben bestimmte Themen sozusagen tabu. Und das sind die Themen, die dann später unweigerlich Schwierigkeiten machen. Das heißt, ich kann nur alle auffordern, diese Tabuthemen möglichst sich trauen, immer mal wieder anzusprechen und die Konflikte zu riskieren, weil Beziehungen leben auch von Konflikten. Das ist doch klar, da kommen zwei völlig verschiedene Menschen zusammen, dass das nicht ohne Reibungen funktionieren kann, dass das harmonisiert. Und das ist doch ganz klar. Und wenn man das dauernd vermeidet, über solche Themen, die einen beschäftigen, mit dem Partner zu sprechen, ist es eine gute Voraussage dafür, dass die Partnerschaft nicht lange anhalten wird.
Sagen wir mal, es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Meine Freundin will 2 oder 3 Kinder. Ich lasse mich dann überreden. Naja, komm, einigen wir uns bei 1. Kann das eine Grundlage sein, dass man unterschiedliche Vorstellungen hat und dann trotzdem zueinander findet mit Kindern?
Aber ja, natürlich. Also das, wie überall im Leben muss man halt dann, wenn 2 verschiedene Interessen da sind, auch zu Kompromissen bereit sein. Wenn aber jemand sozusagen sich das gar nicht vorstellen kann, einer der beiden Partner, und der andere sagt, für mich ist es aber eine Bedingung zu meinem Lebensglück, dann kann diese Partnerschaft irgendwie nicht stattfinden. Dann muss man sich trennen oder gar nicht erst zusammenkommen. Weil solche Fälle kenne ich, ne, das gibt es manchmal, dass wirklich die Partnerschaft an dieser Kinderfrage dann scheitert. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass man mit großen Erwartungen auch oft in eine erste Beziehung, dauerhafte Beziehung reingeht und mit der Zeit, wenn man das dann so mitkriegt, wie das bei Bekannten so ist, ne, dass man sich das nochmal überlegt, ob man sich einen Stall voll Kindern zulegen will oder nicht. Vor allem auch, weil man merkt, dass das unheimlich viel Geld kostet. Früher hat man gesagt, ein Kind kostet mindestens so viel, wie einen teuren Porsche Carrera zu unterhalten auf die Dauer. Das muss man sich erstmal klar machen. Und zwar nicht nur ein Jahr lang, sondern 30 Jahre lang heutzutage bei der Dauer der Ausbildung.
Wenn man sich eine Studie anguckt, das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, da sagen fast 2 Drittel, dass sie glauben, ein Kind macht eine Partnerschaft enger. Ist sozusagen ein Kind automatisch Kid?
Jein. Ein Kind kann sowohl ein Spaltpilz sein, weil es eben unerwartet viel Energie braucht und die gesamte Partnerschaft verändert, aber durch die entstehende Verantwortung, übrigens auch gesetzliche Verantwortung, die dadurch entsteht, halten tatsächlich statistisch gesehen Ehen mit Kindern länger als welche ohne Kinder. Man trennt sich einfach nicht so schnell, weil beide Verantwortung natürlich dann auch spüren für die Kinder. Und wenn es finanzielle Verantwortung ist, ist es einfach teuer dann die Trennung.
Ehrlich darüber sprechen, auch wenn man keine Kinder will, empfiehlt der Psychotherapeut Peter Groß. Papa sein, Mama sein, eine glückliche Beziehung haben, guten Sex, toller Job. Angeblich ist ja alles gleichzeitig möglich. Ziemlicher Quatsch, sagen Susanne Garsowski und Britta Sembach. Das sind die Autorinnen des Buchs Die Alles ist möglich Lüge. Und mein Kollege Christian Schmidt hat Susanne Garsowski gefragt, was wir uns denn da zurechtlügen.
Zuerst muss man sagen, natürlich kann man in Deutschland Familie und einen Beruf haben. Es ist nicht so, dass wir sagen, es ist vollkommen unmöglich. Die Frage ist nur, welchen Preis man dafür bezahlt. Und wer diesen Preis bezahlt. Und man kann natürlich beides vereinbaren, allerdings muss man ein paar Kröten schlucken und tatsächlich ein paar Lügen leben, denen wir so ein bisschen auf den Zahn gefühlt haben. Zum Beispiel die Lüge, es ist alles eine Frage der Organisation.
Hört man immer wieder gern.
Genau. Und unserer Meinung nach ist es das nicht. Denn das klingt so, als sei man, müsse man individuell nur noch besser werden, sich noch besser organisieren, den Arbeitsablauf in Familien noch besser optimieren, um das Ganze ans Laufen zu kriegen. Und wir sagen, es gibt eine ganze Reihe von strukturellen Problemen, von Schwierigkeiten in der Politik und in der Wirtschaft, die das Ganze nicht zu einer Frage der eigenen Organisation, sondern einer Frage der gesellschaftlichen Struktur macht.
Also das ist alles eine Frage der Organisation. Eine Lüge, was haben wir noch?
Ja, zum Beispiel den neuen Mann. Der neue Mann hilft, wo er kann. Wir haben als etwas zynischen Untertitel darunter stehen, außer zwischen Montags und Freitags zwischen 8 und 20 Uhr. Was nicht daran liegt, dass er nicht will. Es gibt eine ganze Reihe von Männern, die große Lust haben, in der Familie aktiver zu sein, sondern was vor allen Dingen daran liegt, dass wir immer noch diese Rollenbilder des Ernährers im Unternehmen und der Versorgerin zu Hause haben. Und diese Rollenklischees sind auch noch in den Köpfen von vielen Chefs und Unternehmen, die es dann Männern sehr schwierig macht, ihre Arbeitszeit zum Beispiel zu reduzieren für die Familie.
Woher kommt denn das? Also wer stellt denn solche Regeln auf, dass man das ja irgendwie alles können muss?
Das ist eine gute Frage. Das haben wir uns auch eingangs gefragt. Wir haben gedacht, dass wir selber diejenigen sind, die uns diese Regeln aufgestellt haben. Aber nein, es ist tatsächlich ein Anspruch, den die Politik und den die Wirtschaft hat. Vor ungefähr 10, 15 Jahren nach dem Wegfall der Mauer gab es einen neuen Schwung im Kapitalismus und man hat gesagt, wunderbar, wir globalisieren die Märkte, wir machen alles auf, wir brauchen aber auch Arbeitskräfte dafür. Und da gab es eine neue Familienpolitik, die gesagt hat, richtig gut klappt Familie dann, wenn wir Betreuungsplätze aufbauen und Männern und Frauen möglich machen, so schnell wie möglich wieder auf den Arbeitsmarkt zu kommen, um Unternehmen auch die Fachkräfte zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen.
Hm. Sie sind ja selber Mutter. Wie hat es denn bei Ihnen geklappt?
Gar nicht, also nicht so gut.
Ja.
Deswegen schreiben wir ja auch dieses Buch.
Hm.
Also wir sind beide selber Mütter. Wir haben beide zwei Söhne. Wir haben beide gearbeitet, beide auch vollzeitnah, meine Mitautorin sogar im Schichtdienst. Und wir haben beide gesehen, dass es eine ganze Reihe von Stolpersteinen gibt, vor allen Dingen sozusagen in der Dauer. Also wir haben das nicht nach 2 Jahren gemerkt, sondern tatsächlich nach 9, 10 Jahren. Das ist einfach ein ganz mühsames Geschäft, ist beides zu vereinbaren. Und dann haben wir gedacht, das kann nicht nur an uns liegen. Da muss es Schwierigkeiten geben, Stolpersteine, die man uns in den Weg legt, und die haben wir benannt.
Wie kommt man denn raus aus der Alles-ist-möglich-Falle? Gibt es schon mal einen Tipp, den Sie sagen können?
Ehrlich sein, wirklich auch den Unternehmen sagen, ich bin gerne berufstätig, ich komme auch gerne zurück, aber ich habe auch ein Leben neben euch, das mir genauso wichtig ist und euch auch wichtig sein sollte. Schafft mir Rahmenbedingungen dafür. Also ehrlich sein und auch den Mut haben, Forderungen zu stellen. Die anderen Spieler müssen natürlich auch mitspielen. Die Unternehmen müssen offener werden, mehr Möglichkeiten der Flexibilisierung zulassen, Teilzeit aufwerten. Und auch die Politik muss ihre Rahmenbedingungen überdenken.
Sagt Susanne Gasowski, super Job, Kindererziehung und super Privatleben, alles gleichzeitig geht manchmal nicht. Wie es geht, ein paar Lösungsmöglichkeiten sind zu finden im Buch Die Alles ist möglich Lüge. Das kostet als E-Book knapp 14 Euro, als Printausgabe 18 Euro. Das war eine Stunde Liebe zum Thema Kinder und Partnerschaft. Wie klappt beides? Kritik, Lob, Feedback gerne per Mail at dradiowissen.de. Die Diskussion, die läuft auch schon in den sozialen Medien. Schaut mal auf Facebook, ist offenbar ein Thema, das polarisiert. Till Opitz sagt, ahoi, lasst Liebe in euer Leben, in welcher Form auch immer.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.